Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu Fantastische Geschichten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Tante Poldis verwunschener Garten. Episode 4, die Schlacht um den Garten beginnt. Iljana starrte auf den Oberbürgermeister, als wollte sie ihn in eine fette Kröte verwandeln.
Ich weiß, was du gerade denkst, sagte Zulu, aber wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, wie wir den Garten und somit den Lebensraum der Tiere retten können.
Etwas strich um Iljanas Beine. Es war die Katze, die auf der Kreuzung großes Chaos angerichtet hatte. Irgendwie war sie versehentlich auf die Kreuzung geraten.
Miau. Hier ist, endlich ist mal jemand da, mit dem man miau reden kann, sagte die Katze.
Eine Igelmutter mit ihren zwei Kindern blickte zu Iljana hoch.
Bist du die Hoffnung, von denen alle Tiere erzählt haben?
Selbstverständlich ist sie das, sagte ein Maulwurf, der gerade seinen Kopf aus dem Hügel streckte, den er eben aufgeschüttet hatte.
Ein alter Feldhase mit struppigem Fell, der humpelnd angehoppelt kam, schien davon nicht ganz überzeugt zu sein.
Ich glaube nicht an Märchen und so einen Mist wie Hoffnung. Wir werden alle sterben und dann wird die Welt untergehen.
Ein kleiner Hase sprang ihm vor das Gesicht. Bitte, bitte, hört nicht auf ihn. Das ist nur mein bekloppter Großvater. Er weiß nicht, was er redet.
Pass auf, was du sagst, du Lausbengel, auch wenn du leider recht hast.
Nun fingen alle Tiere an, durcheinander zu reden.
Iljana, du sollst vielleicht auch mal was sagen, sagte Aura.
Iljana schloss kurz die Augen, setzte sich ihren Hut zurecht und wandte sich um. Es wurde ganz still und niemand sagte ein Wort.
Mutter Natur schickt mich,
uns, verbesserte sie sich. Sie hat euch nicht vergessen, niemanden von euch. Iljana ließ ihren Blick über die vielen Tiere schweifen, bis ihr Blick auf den alten Hasen fiel.
Ich werde nicht zulassen, dass dieser Garten platt gemacht und euer Lebensraum vernichtet wird.
Aber ich glaube den Menschen nicht mehr, sagte der alte Hase. Sie versprechen alles und halten nichts.
Iljana sah ihn einen Moment schweigend an, bevor sie antwortete.
Dann sind wir schon zu zweit, sagte sie.
Ach ja!
Der alte Hase sah sie misstrauisch an.
Und wieso?
Iljana lächelte geduldig.
Weil ich kein Mensch, sondern eine Elfe bin.
Die müden Augen des alten Hasen leuchteten auf. Dann senkte er den Kopf.
Großvater, warte, ich stütze dich, sagte der kleine Hase.
Danke, mein Junge. Aber wenn ich auch bekloppt bin, so weiß ich doch, dass diese Elfe uns ganz sicher helfen wird.
Iljana musste schlucken, als sie diese Worte hörte. Alle Tiere blickten erst auf die beiden Hasen und dann auf Iljana und ihre kleinen Freunde.
Wir werden den Garten retten, versprochen, sagte Iljana.
Und Aura und Zulu stimmten ihr zu.
Als plötzlich die Stimme vom Oberbürgermeister bedrohlich zu ihnen in den Garten drang.
Wer sich auch immer jetzt in dem Garten aufhält,
schrie er halb aus Wut und halb vor Schmerzen wegen seinem Fuß.
Der sollte sofort da rauskommen.
Zuerst rührte sich nichts. Dann war ein lautes Summen zu hören und Sekunden später spürte der Bienen- und Mückenschwarm durch die Hecke auf den Oberbürgermeister und den Bauarbeitern zu. Entsetzt wichen alle zurück, rissen die Arme hoch oder warfen sich vor Angst zu Boden. Doch der Schwarm tat ihnen nichts, weil es ihnen Iljana verboten hatte. Aber das konnte sich ja auch schnell wieder ändern. Der Schwarm flog einen weiten Bogen, kam wieder zu ihnen zurück und stürzte sich scheinbar erneut auf sie.
Entdeckung,
schrie einer der Bauleute und riss den Oberbürgermeister mit sich zu Boden. Nur Zentimeter verfehlte der Schwarm ihre Köpfe, um dann wieder in der Hecke zu verschwinden. Der Oberbürgermeister war in eine matschige Pfütze gefallen, da es letzte Nacht leicht geregnet hatte.
»Lassen Sie mich sofort los!« brüllte er wütend, weil ihn der Bauarbeiter immer noch festhielt.
Langsam richtete er sich aus der Pfütze wieder auf und spuckte Dreck und Erde aus, da er mit dem Gesicht voran in den Matsch gefallen war. Schnell kamen zwei weitere Bauarbeiter und wollten ihm helfen.
»Loslassen! Ich brauche keine Hilfe!«
schrie er. Auf der Stelle ließen die Arbeiter ihn wieder los. Und der Oberbürgermeister stolperte und wäre dabei fast erneut in den Dreck gefallen. Der Chef konnte sich gerade noch ein Lachen verkneifen, als sich der Oberbürgermeister zu ihnen umdrehte. Erstaunt und entsetzt, so sah es zumindest aus, standen alle Bauarbeiter vor ihm.
Der Chef reichte ihm wortlos ein buntes Tuch.
»Soll das ein Witz sein?«
sagte der Oberbürgermeister, als er sah, wie er es aus seiner Arbeitshose gezogen hatte. Dann betrachtete er sich von unten bis oben, während er dabei immer wieder auf den Boden spuckte. Sein guter Anzug war mit nassem Dreck und kleinen Steinchen übersät. Sein Gesicht sowie seine Haare, das nun sehr an einem Gipskopf erinnerte, wanderte von einem Bauarbeiter zum anderen.
Man sah es ihnen zwar nicht an, ihre Gesichter waren ernst und regungslos, aber im Inneren schienen sie laut zu lachen. Einer von ihnen, der sich nicht mehr halten konnte, musste sein Lachen schnell mit einem Hustenanfall kaschieren. Schließlich brach es aus dem Oberbürgermeister heraus.
»Ich will diesen verdammten Garten morgen früh hier nicht mehr sehen. Haben wir uns verstanden und...«
Ein leises, metallisches Knarren hinter ihm ließ ihn kurz verstummen. Langsam wandte er sich um. Das Gartentor hatte sich geöffnet und Iliana war herausgetreten. Auch sie musste sich kurz ein Lachen verkneifen, doch sah sie ihn sofort wieder mit verschränkten Armen ernst an. Ihre Blicke trafen sich.
»Sie! Wer Sie auch sind!«
zischte der Oberbürgermeister scharf.
»Werden wegen unbefugten Betreten verhaftet und tragen alle Kosten.«
Er blickte kurz zu sich hinunter.
»Auch die Kosten meines Anzugs.«
Er griff in sein Jacket, um etwas herauszuholen.
»Suchen Sie Ihr Handy?«
fragte ein Bauarbeiter, der es gerade aus dem Matsch aufgehoben hatte. Der Oberbürgermeister holte tief Luft, als er sein Handy sah, das als solches kaum noch zu erkennen war.
»Hergeben!«
befahl er kurz und knapp und nahm es mit Daumen und Zeigefinger entgegen. Dann wandte er sich wieder Iliana zu und wollte etwas sagen, doch es fiel ihm schwer, weil der feuchte Dreck wie eine Gesichtsmaske fast vollständig angetrocknet war. Er brach ab und deutete mit seiner Drohgebärde auf sie, die in seinem Zustand alles andere als bedrohlich schien. Schließlich musste auch er sich eingestehen, dass im Moment hier nichts mehr zu machen war. Dieses Gefühl von Machtlosigkeit kannte er noch nicht. Mit einem fast versteinerten Gesichtsausdruck wandte er sich zu seinem Auto und schaffte es gerade soeben, einzusteigen und davonzufahren. Die Bauarbeiter, die nur Augen für den Oberbürgermeister hatten, waren kurz darauf verwundert, dass Iliana plötzlich wieder verschwunden war. Inzwischen war Anton mit seinen kleinen Freunden auf dem Weg zur alten Schule, Wo er sich mit seinen Feinden treffen sollte. Aber schon auf dem Weg dorthin hatte Anton ein sehr flaues Gefühl im Magen.
»Was ist los mit dir?« fragte ihn Roxana, die merkte, dass er immer langsamer wurde.
»Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich so ein ganz blödes Gefühl«,
Roxana beruhigte ihn und erklärte, dass er keine Angst haben brauchte. »Du wirst sehen, es wird alles gut«, Anton nickte. »Ja, wahrscheinlich hast du recht.« »Natürlich habe ich recht.« Pellini, der einige Meter vorausgeflogen war, kam wieder zu ihnen zurück.
»Der Weg wird immer schmaler. Sind wir hier richtig?«
»Ja«, sagte Anton, »das ist der richtige Weg. Früher war er noch breiter, aber nach den Jahren ist von beiden Seiten alles wieder zugewachsen. Hohe Disteln, Brennnesseln und wild wachsende Büsche von Himbeeren und Brombeeren wucherten halb über den Weg, der immer mehr zum Trampelpfad wurde.
»Also, ich find's schön«, rief Roxana entzückt
und freute sich über das viele Grün um sie herum.
»Da vorn«, flüsterte Anton und deutete auf das von Eva überwucherte Gebäude. »Das sieht ja zum Fürchten aus«, sagte Pellini.
Roxana sah das völlig anders.
»Ich finde es einfach nur romantisch.«
»Echt jetzt? Wieso das denn?«, fragte Anton überrascht.
»Nur einfach so, weil es so romantisch ist.«
Anton hob die Augenbrauen.
»Das musst du nicht verstehen«, sagte Pellini. »Manche Elfen sind halt so.«
Kurz darauf standen sie vor dem Gebäude.
»Halt, stopp«, sagte Anton und holte Tiefluft.
Die kleinen Elfen flogen sofort vor sein Gesicht und checkten die Lage.
»Alles in Ordnung«, sagte Roxana. »Kein Feind in Sicht.«
Auch Pellini konnte niemanden sehen.
»Gleich hinter der nächsten Ecke«,
Anton holte erneut Luft.
»Sieht das ganz sicher anders aus.«
Roxana warf Pellini einen auffordernden Blick zu. Er nickte und flog sofort zur nächsten Ecke. Zuerst sah er nur einen leeren Platz, so wie ihn Anton beschrieben hatte.
Doch dann sah er halb im Schatten mindestens ein Dutzend älterer Kinder, die mit einem Ball spielten. Sollten das etwa Antons Gegner sein?
Kurz darauf kam er zu den beiden zurückgeflogen und erstattete Bericht.
»Ein Dutzend?«, fragte Roxana und schien kein bisschen besorgt darüber zu sein. Anton sah, wie die beiden Elfen amüsiert darüber lachten. »Findet ihr das etwa lustig?« »Nun habt mal keine Angst«, sagte Roxana. »Solange wir bei dir sind, wird dir nichts geschehen.«
Auch Pellini nickte ihm mit einem breiten Grinsen zu.
»Ich hab da auch schon einen Plan«, sagte Roxana zu Pellini gewandt. »Dann erzähl mal«, sagte Pellini. »Du weißt doch noch, als wir...«
Sie flüsterte dem Elfen etwas zu, was Anton nicht verstand.
»Großartig, einfach genial«, lobte er sie.
»Ach, keine große Sache.« Anton schüttelte verständnislos den Kopf, doch die Elfen flogen nur hoch über seinen Kopf.
»Was habt ihr vor?«, fragte Anton und sah ihn nach. »Steh gerade und schließ kurz deine Augen«, sagte Pellini.
Anton zögerte kurz.
»Na los, mach schon«,
drängte ihn Roxana. Ein Kribbeln überkam Anton, als er die Augen geschlossen hatte.
»Du kannst sie wieder aufmachen«, rief Roxana.
»Was ist das?«, fragte Anton erstaunt, als sein ganzer Körper glitzerte.
»Hast du schon mal was von Elfenstaub gehört?«
»Nein, nur von Blütenstaub«, antwortete Anton.
»Also«, begann Pellini.
»Lass mich es ihm erklären«, sagte Roxana und flog Anton auf die Schulter.
»Der Elfenstaub verleiht dir magische Kräfte.«
Anton bekam große Augen.
»Magische Kräfte?«, sagte er und spürte, wie sonderbar leicht er sich fühlte.
»Was passiert mit mir?« Pellini bemerkte, wie Antons Füße seltsam zitterten. Auch Roxana bemerkte es.
»Einfach nicht hinsehen. Das vergeht gleich wieder«, sagte sie und versuchte dabei ganz ruhig zu klingen.
Anton tat einen Schritt und war dabei so schnell, dass er mit Schwung 10 Meter weit lief. Erschrocken starrte er fassungslos auf seine Beine.
»Ich glaube«, sagte Roxana, »da haben wir wohl ein bisschen übertrieben.«
Ein bisschen?
Pellini war außer sich.
Der Junge ist ja völlig außer Kontrolle.
Anton stand an der Hauswand der alten Schule. Sein ganzer Körper zitterte und seine Augen waren gerötet.
Ist alles in Ordnung?
Fragte Roxana besorgt. Ein Grinsen machte sich auf Antons Gesicht breit.
Ich kann's kaum erwarten, meinen Feinden gegenüberzutreten.
Dann machte er einen Schritt und war blitzschnell um die Ecke verschwunden. Die Jungs bemerkten ihn erst gar nicht.
Ich bin da, sagte Anton, und sein Blick wanderte von einem zum anderen.
Kurt, der auch dabei war und gerade den Ball an seinen Füßen hatte, blieb stehen, stoppte ihn und sah mit finsterer Miene zu Anton.
»Du traust dich echt hierher?«
Er schüttelte den Kopf und lachte dreckig.
»Entweder bist du ganz plötzlich zu einem Superhelden mutiert?«
Alle um ihn herum mussten laut lachen.
»Oder?« fuhr Kurt mit ernster Miene fort. »Du bist total verrückt geworden!«
Langsam bildeten alle Jungs einen Halbkreis um Anton. Die beiden Elfen, die für alle außer Anton unsichtbar waren, flogen zu seiner Schulter.
»Er braucht mir nicht zu helfen«, sagte Anton, und seine Stimme klang seltsam fremd.
»Hört doch«, sagte Kurt, »er führt Selbstgespräche.«
Anton blieb ruhig und wartete. Sekunden verstrichen.
»Ich warte«, sagte Anton. »Meine Oma hat heute mein Lieblingsessen gekocht und da will ich nicht zu spät kommen.«
Paul, der neben Peter stand, lachte laut.
»Das muss heute wohl leider ausfallen.«
»Es sei denn«, lästerte Peter, »du weißt, wie man aus einer Schnabeltasse isst.«
Anton bemühte sich, ganz langsam seinen Arm zu heben.
»Na los, redet nicht so viel. Bringen wir es hinter uns!«
Kurt wurde wütend und schrie,
»Los! Auf ihn!«
Paul und Peter rannten zuerst auf Anton los. Kurz vor ihm blieben sie stehen, holten aus und schlugen mit ihren Fäusten zu. Jeder ihrer Schläge traf. Doch es war nicht Antons Gesicht. Er hatte sich im allerletzten Moment gebückt, was zur Folge hatte, dass Pauls Faust in Peters Gesicht landete und Peters Faust in Pauls. Jammernd schrien beide auf und stolperten zurück.
Wenig beeindruckt davon, sprangen die anderen nun auf Anton los. Aber so viele Fäuste ihn auch treffen wollten, Anton wich ihn ohne Mühe aus. Einmal lehnte er sich nur kurz zurück, sodass die Fäuste ins Leere schlugen oder einen anderen trafen.
Nur einen Windhauch spürte er, als eine Faust dicht an seiner Nase vorbeisauste und sie erzieht verfehlte. Es dauerte nicht lange und alle hielten sich ihr Gesicht, ihren Bauch oder andere Körperteile. Nur Kurt stand noch da und wollte auf Anton losgehen.
»Du solltest jetzt lieber mit deinen Freunden nach Haus gehen«, schlug Anton vor und sah ihn ernst an.
Kurt war sprachlos. Er hatte mit angesehen, wie schnell Anton sich bewegt hatte.
»Wie hast du das denn gemacht?«
»Das«, sagte Anton ganz langsam, »wirst du mir sowieso nicht glauben.« Fortsetzung folgt.